Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Business Ideas, dem Treffpunkt für Visionäre, Macher und Innovatoren. Gemeinsam mit seinen Gästen taucht Kevin Tötmann jede Woche ein in die Geschichten hinter dem Erfolg, entdeckt Ideen, die die Zukunft formen, teilt Erfahrungen, die prägen und lernt aus den Herausforderungen, die stärker machen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Talking Business Ideas.
So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Business Ideas. Und heute ist, wie schon angekündigt, Jan-Patrick Behmer bei mir aus Düsseldorf. Ja. Und wer jetzt hier auf YouTube den Videopodcast sieht, der im Übrigen auch der erste richtige Videopodcast ist, der wird sehen, dass Jan-Patrick in seiner traditionellen Bäckersuniform den Weg hierhin gefunden hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Kevin. Danke, dass ich hier sein darf. Auch schön, dass ich die Premiere mit dem Video mitmachen darf. Dann ist ja gut, dass ich nochmal gebügelt habe. Ja, wenn du die Arbeit und den Job, den du machst, gerne machst und stolz bist auf dein Handwerk, dann ist halt auch schön, wenn du halt eine entsprechende Tracht hast. Und ja.
Total.
Also ich finde es richtig für cool. Dich.
Finde ich gut. Jan-Patrick, du führst eines der traditionsreichsten Bäckereiunternehmen in Düsseldorf. Wie war dein Werdegang zum Bäckermeister und zum Unternehmer?
Ja gut, wenn du in der Bäckerfamilie groß wirst, dann bist du auch schon als Kind in der Backstube mit drin und fängst dann an, Hefeteilchen zu machen und Croissant zu wickeln. Und das macht natürlich alles Spaß. Aber meine Eltern haben mich nie irgendwie dahin geleitet, dass ich es später übernehmen sollte. Ich habe auch eine Schwester, die ist in einen ganz anderen Bereich gegangen. Und wir haben halt auch miterlebt als Kinder, wie viel Stress das bedeutet. Und du hast gute Jahre, du hast schlechte Jahre. Und das macht halt auch was persönlich. Das bringt immer Herausforderungen mit sich. Und nach dem Abitur ging es in verschiedene Richtungen auch tatsächlich. Da war ich bei Lufthansa, habe ich für die Prüfung zum Piloten mitgemacht. Und ich war beim Rechtsanwalt und später im Zivildienst im medizinischen Bereich als Rettungssanitäter. Mhm. Und das waren alles unheimlich interessante Bereiche und haben unheimlich viel Spaß gemacht. Aber so richtig, das war nichts, wo ich sage, das könnte ich mir mein Leben lang vorstellen. Da fehlte überall irgendetwas. Und dann war ich einfach eine Nacht mal wieder mitten in der Backstube und die Stimmung war toll, wir hatten Spaß gehabt. Und du hast mit einfachen Rohstoffen etwas geschaffen, was du am Ende deiner Arbeit gesehen hast. Du konntest essen, du konntest es riechen, schmecken und du machst Menschen glücklich. Das ist was Wichtiges. Und das war wirklich erfüllend einfach. Also genau das kann ich mir vorstellen mein Leben lang. Und so ist es dann gekommen. Dann kam mein Vater und sagt, das ist ja schön, dass du so romantisch denkst. Du machst erstmal ein Wirtschaftsstudium, bevor du die Lehre zum Bäcker machst. Und tatsächlich ist dann so, da waren so die ersten dualen Studiengänge angestoßen worden in Deutschland. Und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ein kaufmännisches Studium. Und konnte dann im letzten Semester tatsächlich auch schon anfangen und bin zur Meisterschule gegangen. Mhm. Und die ist in Olpe, eine der besten Schulen Deutschlands, finde ich, für Bäcker. Okay, ja. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Hatte viel Spaß, war auch mit Internat, machen auch viel Blödsinn.
Na klar.
War eine super Zeit.
Ja.
Kann ich jedem empfehlen. Ich kann sowieso jedem empfehlen, Bäcker zu werden. Das ist der schönste Beruf von allen, finde ich. So, und von da aus durfte ich dann in die Wanderjahre gehen. Und dann war ich noch mal ein Jahr lang oder anderthalb Jahre sogar in der Schweiz. Und habe dort in Luzern gelebt und habe dort als Schokoladier gearbeitet und wurde dort ausgebildet.
Wow.
Ja, das war der Hammer. So, und ich liebe einfach Schokolade. Und die süßen Künste, das ist schon was Feines. Und von, weil Brot machen, das kennst du von zu Hause, aber das liegt das liegt einfach im Blut. Aber das war nochmal einfach was anderes. Weil das ist, in dieser Qualität ist das hier in Deutschland nicht so verbreitet. Und von da aus habe ich eine Einladung bekommen nach Vancouver und zu Thomas Haas. Und Thomas Haas kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald und hat sich aber in Nordamerika als der Patissier-Chef einen Namen gemacht und hat da auch ganz viele Wettbewerbe immer gewonnen. Und da konnte ich dann nochmal für ein Jahr lang hin. Und Vancouver ist einfach eine tolle Stadt. Das hat schon super viel Spaß gemacht. Und dort konnte ich das dann noch ein bisschen verfeinern und habe dann gelernt, das, was ich in der Schweiz gelernt habe, war gut. Aber das war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das war noch filigraner, noch differenzierter. Also allein wie viele verschiedene, also in der Schweiz haben wir mit der besten Schokolade-Kuvertüre gearbeitet. Und in Vancouver hatten wir nicht nur die beste Kuvertüre von einem Hersteller, wir haben uns wirklich die Plantage ausgesucht, wo die Kuvertüre herkam. Und jedes einzelne Feld hat anders geschmeckt. So differenziert war es. Und das war einfach wahnsinnig toll. Und war auch eine coole Zeit. Ne? Und so auf dem Rückweg nach Deutschland hat mir der Thomas Haas noch was mitgegeben. Hat gesagt, pass auf, mach noch mal einen Zwischenstopp in New York. Da gehst du zu Daniel Boulou. Und er ist ein französischer Küchenchef, einer der Michelin-Stars schlechthin damals gewesen. Und dann gehst du noch mal einen Monat zu ihm. Und ich meine, das war, ist mittlerweile verjährt, deswegen kann ich sagen, das war auch ohne Arbeitsgenehmigung. Und das war dann auch ganz schön heikel. Ich saß anderthalb Stunden am Flughafen in einem extra Raum bei der Einreise in New York.
Okay.
Weil die hatten halt so ein Rezeptbuch gefunden von mir. Und die hatten so den Eindruck, dass ich dorthin gehe, um nicht nur als Tourist da einzureisen. Ja. Und das war schon heikel, aber ich konnte mich da so ein bisschen rausreden.
Okay.
War so mit der amerikanischen Grenzkontrolle, das ist schon eine besondere Erfahrung. Also das kriegt man hier in Europa, glaube ich, nicht so hin. Und dann war es nochmal eine. Ich habe gelernt, auch schon während des dualen Studiums, zusammen mit der Ausbildung und der Meisterschule, mit relativ wenig Schlaf auszukommen. Mhm. Diesen einen Monat New York habe ich so wenig geschlafen wie sonst heute wahrscheinlich nicht mal in einer Woche. Also das war Leben und posierend pur. Und in einer französischen Sterneküche zu arbeiten, als deutscher Praktikant oder so, das war besonders, weil ich hatte eine Warteliste von 5 Jahren für einen Praktikumsplatz. Und wenn ich da jetzt einfach mal so reingekommen bin und der Daniel gesagt hat, hier, nimm dir mal mit, er macht mal mit, er kommt vom Thomas. Die waren mir nicht wohlgesonnen, um es nett auszudrücken. Mhm. Und die Hierarchie in einer französischen Küche ist noch mal eine ganz andere. Da ist ganz weit oben erstmal natürlich der Küchenchef. Dann kommt lange nichts, dann kommt Gott. Dann kommen die ganzen Sous-Chefs und irgendwann, wahrscheinlich noch nach den Küchenscham, dann kommt der deutsche Praktikant. So, und ich hatte wahnsinnig viel Spaß und noch mal mehr gelernt. Und da war auch eine Woche, bevor ich angefangen hatte, war da Obama. Es war zur Zeit von Obama, war dort mit seinen Staatsgästen essen. Also es war schon eine wahnsinnige Erfahrung. Ja, und dann bin ich zurück nach Hause gekommen und da habe ich gesagt, ja, super, jetzt führe ich hier alles ein, was ich gelernt habe. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, okay, gucken wir mal. Klar, vieles passt nicht auf den deutschen Markt, aber so ein paar Sachen, die gibt es auch heute noch bei uns. Ich habe dir auch Schokoladencroissants mitgebracht. Ja. Die Füllung, das ist eine Schokoladen-Kanasch-Füllung.
Ja.
Das ist etwas, das ist wie eine Sahnepraline. Das ist eine Rezeptur, die habe ich aus der Schweiz mitgebracht. Mhm. Und das Besondere ist, die Croissants, Schokolade, du kennst das, oft hast du so Stäbchen oder so da drin.
Ja, ja.
Die werden vorher eingerollt in den Teig und dann mitgebacken. Aber Schokolade backt man bitte nicht. Das ist eigentlich eine Todsünde. Das sollte man niemals machen. Deswegen backen wir das Croissant normal und füllen das danach mit diesem Sahne-Kanasch, mit dieser Schokoladenfüllung. Also im Grunde eine riesige Schokoladenpraline.
Krass.
Und das ist so ein paar Feinheiten, die machen, da freue ich mich immer, dass ich das da mitbringen konnte und dass es auch die Menschen hier mögen. Das ist ja auch nochmal.
Das kommt auch dazu, ja klar.
Ja.
Nur das, was du magst, heißt doch nicht, dass es alle anderen auch mögen irgendwie.
Genau das ist es. Also es ist immer Geschmackssache. Ja. Ich finde toll, was wir machen. Es gibt auch andere Bäckereien, die gute Sachen machen, keine Frage. Aber am Ende ist es wirklich Geschmackssache. Mhm. Und daher freue ich mich immer, wenn wir den Geschmack treffen. passiert auch manchmal nicht. Da merkst du, du findest etwas total toll und kommt aber nicht an.
Okay.
So, aber das ist dann so.
Ja.
Dann machst du halt für dich.
Was war da zum Beispiel ein Produkt, wo du dich dran erinnerst, was jetzt nicht so gut war?
Oh, wir haben eine Bäckerei übernommen in Wuppertal. Das war, also, ich komme gleich dazu. Ich mache einmal, weil das direkt der nächste Schritt ist. Dann bin ich zurückgekommen und meine Familienbäckerei, ich bin jetzt die sechste Generation bei uns. Und das ist, die ist jetzt schon aus dem, nicht nur letzten Jahrtausend, auch vorletzten Jahrhundert. Und wir haben in Düsseldorf eine ganz kleine Backstube mitten in der Innenstadt gehabt. Die haben wir immer noch, die steht immer noch. Und das war toll und kuschelig, aber es war nicht zukunftsträchtig. Auch unter Gesichtspunkten attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, wenn es so eng ist. Und dann ist es, das funktioniert nicht. Irgendwann stößt du an deine Grenzen, auch wenn du halt wachsen musst oder möchtest. Und dann haben wir geschaut, okay, habe ich mir gesagt, ja, ich mache das weiter. Ich würde das gerne weitermachen. Und da haben meine Eltern sich gefreut und den Plan, bald in Rente zu gehen, erstmal ad acta gelegt. Also, na gut, dann werden wir jetzt noch einen Weg vor uns haben. Dann haben wir halt geschaut nach einer Backstube, einer größeren Backstube, wo man auch die Möglichkeit hat zu expandieren. Zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits 8 Läden gehabt mit der Bäckerei Behmer. Und das war okay, das war gut. Auch die Läden liefen, waren in Ordnung, das lief gut. Und es ist die Gefahr, wenn du neu baust, dann baust du natürlich immer größer, als du es in dem Moment benötigst. Das bedeutet, du läufst dann zwangsweise dem Umsatz hinterher. Und wenn du so eine Backstube heute bauen würdest, dann so um die 13 bis 15 Millionen musst du da schon auf den Tisch legen.
Wow.
Das ist eine Hausnummer.
Ja.
Du musst mal vorbeikommen.
Ja, gerne.
Dann verstehst du, warum.
Ich schreibe mir das direkt auf.
Yeah. Warum auch die Banken immer gerne Bäcker sehen, weil die ständig investieren müssen und da sind wir sehr, sehr gern gesehene Kunden. Und und zu dem Zeitpunkt, das ist Wahnsinn, wenn du dann einen so riesigen Kostenblock vor dir her schiebst mit einem wahnsinnigen Risiko, dann bist du gezwungen, auch entsprechend schnell den Umsatz zu steigern. Und dann ist die Gefahr groß, dass du auch Standorte neu eröffnest, die sich vielleicht nicht lohnen, einfach weil du hast den Druck. Mhm. Du nimmst Lieferkunden an, also Großkunden, die du belieferst, wo die Rabatte einfach so hoch sind oder die Preise so schlecht, nur um die Backstube auszulasten. Aber unterm Strich bleibt nichts übrig. Das war die Gefahr. Also haben wir geschaut, ob es nicht einen bestehenden Betrieb gibt, der aus Altersgründen aufhört oder verschiedene. Und auch das gibt es glücklicherweise immer mal wieder. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich in Wuppertal die Bäckerei de Costa Grote kennengelernt. Und auch eine traditionelle Handwerksbäckerei, die aus Altersgründen dann quasi aufgehört haben. Und der Betrieb war auch wirtschaftlich nicht so, dass er das nächste Jahr noch begonnen hätte.
Okay.
Das waren damals 150 Mitarbeiter mit über 20 Standorten. Und da war das quasi so, okay, du möchtest in das Familiengeschäft einsteigen, dann saniere jetzt das Unternehmen de Costa Grote. Und diese, das war so die Aufgabe, um mich zu beweisen auch so ein bisschen und um das dann auch in die Bäckerei Behmer dann aufgenommen zu werden. Und es war, du hast ein sehr gutes Studium hinter dir, du hast viel Erfahrung gesammelt. Jetzt wird es Zeit fürs Leben. Das kam auch mit einer riesigen Keule dann.
Ja.
Also, da habe ich gemerkt, das war nett, was ich so gelernt habe und was ich für Ansichten hatte. Und dann kam das Leben.
War nicht praxistauglich dann? Oder nicht praxisbewiesen anders?
Es ist so, wenn du Fahrrad fahren lernst und jemand zeigt dir ein Bild von einem Fahrrad. Das ist quasi das Studium, die Ausbildung, die ich hatte, das Bild.
Okay.
So, und dann habe ich gelernt, Fahrrad zu fahren. Und ich bin auch hin und wieder auf die Nase gefallen. Aber so ist das. Und dann war halt meine Aufgabe, das Unternehmen wieder auf Spur zu bringen. Und da waren viele Entscheidungen, was Standorteröffnungen, Schließungen angeht, Prozesse, Abläufe. Und das hat tatsächlich 6 Jahre gedauert, weil es halt auch nicht alles glatt lief. Und aber dann haben wir es geschafft, dass, ja, dass wir wieder strategisch und gestalterisch arbeiten konnten und nicht nur Feuer löschen. Und, und dann kommst du so aus dem Modus raus von Sanieren und einfach rennen. Mhm. Und dann setzt du dich hin und überlegst, wie soll es aussehen zukünftig? Dann machst du ja einen Plan, dann hast du eine Vision. Von da an, das war, ich werde den Tag nie vergessen, das war so schön, weil du hast dann durchgearbeitet und sagst, okay, das war jetzt vergangen, das war erledigt. Jetzt schaust du nach vorne und jetzt fängst du an aufzubauen. Und 2016 haben wir dann die ersten neuen Standorte auch eröffnet mit coolen Konzepten und einer großen Eröffnungsparty. Und das war keine Party für alle anderen, sondern es war ein Zeichen auch für meine Familie, für mich. Ja. Jetzt fängt was Neues an. Und von dann hat es sich dann halt immer weiterentwickelt. Und du hast mich gefragt, welches Produkt, wann habe ich die Erfahrung gemacht, mal Geschmackssache gewesen ist. Genau bei dieser Übernahme. Den Betrieb, den wir übernommen haben, der hat mit sehr viel Convenience, mit Fertigmischungen gearbeitet, mit nicht der Gedanke von Slow Baking, von natürlichen Rohstoffen, langen Teigführungen, keine Hilfsmittel, keine industriellen Bestandteile. Das ist so, so arbeiten wir als Bäckerei Behmer. Und De Costa Groot hatte damals sehr, sehr viele Hilfsmittel. Und ein Teil davon war der Vanillepudding. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, ich glaube, es gibt es das nicht auch von Dr. Oetker, so ein Pulver, wo du nur Wasser reinmachst und dann wird da Pudding draus?
Ja.
Gibt es auch in großen Gebinden für Bäcker. Mhm.
Okay.
Wir nennen es Kaltcreme. Mhm. Das heißt, du hast ein Pulver, dann machst du kaltes Wasser rein und dann hast du einen Pudding. Schmeckt scheiße.
Ja.
Also, ist auch irre. Du dressierst das auf, du stellst es in Froster, da passiert nichts. Du backst das, da passiert nichts, das bleibt gleich. Also, es wird wahrscheinlich einen Atomschlag überleben. Und, ich fand, das habe ich gesagt, das fliegt raus, das gibt's nicht. Ne? Wir machen eine richtig geile Puddingbrezel mit einem echten gekochten Pudding, mit echter Vanille, mit ein bisschen Sahne. Mhm. Richtig lecker, so wie es sein sollte. Und ich war begeistert. Und seitdem wurde es nicht mehr gekauft. Bei den Standorten von Grote de Costa. Wir hatten zwei Standorte. Also ich sage, das kann doch nicht sein. Ich bringe ein qualitativ viel hochwertigeres Produkt in diese neuen Läden. Wieso wollen die Menschen das nicht? Und das ist so. Die Kunden waren gewöhnt, über Jahrzehnte lang diesen Pudding, diesen Geschmack zu haben. Und die haben dann gesagt, na was toll, eine neue Eigentümer und jetzt macht er da irgendwelche. Und dann hieß es, ja, der hat jetzt Fertigmischungen eingeführt. Das schmeckt ja ganz komisch.
Ja.
Da ich sage, lieber Gott, also ein rotes Gummibärchen, das ist auch keine Erdbeere, ne?
Nee.
So, aber wenn du das halt so gewohnt bist, dann, und das hat sehr, sehr lange gedauert, diese Sortimente umzustellen und die das Behmer-Sortiment wirklich bei den Kunden zu etablieren, bei den neuen Standorten. Und das kostet Zeit, Nerven und auch echt viel Geld. Weil im Grunde, du verlierst 80% der Kunden, die das vorher mochten.
Ja.
Und und gewinnst halt nach und nach erst die neuen Kunden.
Ja, absolut.
So. Also das war so die Entwicklung, so ein bisschen mein beruflicher Werdegang und die...
Ja, stark. Finde ich sehr beachtlich, weil das, oder anders, in welchem Zeitraum ist das alles passiert? Das klingt jetzt so nach 15 Jahren.
Gut, die Ausbildung und Wanderjahr, das waren 4 Jahre tatsächlich. Gut, da war Studium mit dabei und das war halt schon ziemlich kompakt, denke ich. Aber geil.
Ja.
Und dann 2013 habe ich die Bäckerei Grote de Costa übernommen dann. Und bis 2016 war Aufräumen angesagt. Ja. Und in der Uni wurden wir halt auch ausgebildet. Du kennst das. Die meisten meiner Kommilitonen sind irgendwo in Unternehmensberatungen gegangen, in die großen, in die Big Four und haben dann dort halt das gemacht, wofür die da sind.
Ja.
Und das hat mir dann auch geholfen, dieses Denken. Nur irgendwann musst du dann anfangen, wieder zu sagen, jetzt saniere ich nicht, jetzt kürze ich nicht, jetzt schließe ich nicht Standorte, sondern jetzt muss ich wieder gestalten. Ja. Und das ist wirklich ein Thema von Mindset. Und alle, die mich auch aus der Zeit kennen, haben gesagt, du, wenn ich zurückdenke, wie du damals warst, zu dem, wie du heute bist, das ist ganz anders. Aber nicht, dass es eine Entwicklung ist, sondern manchmal musst du halt das sein in dem Moment, was du sein musst, um etwas zu erreichen. Und das ist einer meiner Lieblingsdozenten hat immer gesagt, es ist schön, wenn du ein Goldfisch sein möchtest und du glücklich bist als Goldfisch, dann sei ein Goldfisch. Wenn du aber mit Haien schwimmst, dann solltest du zumindest eine Szene haben. So, und sonst bringt dir es nichts, wenn du Goldfisch bleibst.
Ja, ist was Wahres dran.
So, und das war so die Goldfisch mit Szene Zeit, glaube ich.
Total. Und habt ihr jetzt im Nachgang, also Thema Bäckereiübernahme, seid ihr bei deren Branding geblieben oder habt ihr das mittlerweile in euer BEMA-Branding integriert?
Also es sind zwei eigenständige Unternehmen weiterhin. Ich habe über die Jahre die Unternehmen so strukturiert, dass die Bäckerei BEMA die ganzen Fachgeschäfte hält und auch eine kleine Backstube. Das ist halt eine Bäckerei. Und die Bäckerei de Costa Grote ist in erster Linie Produzent und Logistik. Da komme ich gleich noch zu, wenn es ein bisschen so darum geht, was ist besonders an der Bäckerei, weil es ein ganz komisches Konstrukt ist, wenn man sich das mal überlegt. Sowas, das kann wirklich über Jahrtausende wachsen, das kann sich keiner ausdenken. Und so hast du halt ist alles, ich mag strukturiert und klar und einfach.
Ja.
Und wenn du ein Unternehmen hast, was backt und liefert und ein Unternehmen hast, was dann halt verkauft, klar ist alles unter einem Dach, dann sind die Prozesse sehr viel klarer und deutlicher. Das einfachste Beispiel, Verpackungsmaterial, auch dein Thema irgendwo. du hast Tüten einmal mit der Bäckerei BEMA drauf als Logo und dann hatten wir 6-7 Jahre lang auch noch Grote de Costa als Marke auf dem Markt. So, und das alles doppelt gepflegt, jedes Plakat, was du gemacht hast, war mit unterschiedlichen Logos und das war damals nötig. Aber wir haben irgendwann von den 23 Fachgeschäften, die Grote de Costa hatte, haben wir heute noch zwei. Und das Umfirmieren war dann auch nicht mehr so schwierig, weil es waren nicht mehr so viele.
Ja.
Und seitdem haben wir immer mal wieder, habe ich noch mal drei Bäckereien übernommen in der Zeit danach. Ja, das
Wahnsinn.
Ist so, aber kleiner.
Ja, aber wie viele Filialen habt ihr jetzt und wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Wir haben jetzt 17 Fachgeschäfte und haben 167 Mitarbeiter.
Stark.
Zusammen. Und ich habe tolle Mitarbeiter. Also,
das kann nur davon sprechen.
Nein, das ist wirklich, das merkt man jetzt gerade auch nochmal zu Karnevalszeit. Ja. Ich war heute Morgen noch im Laden bei uns in der Backstube und wenn du einfach siehst, dass Menschen gerne machen, was sie machen, dann freut dich das. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass jeder ein ordentliches Arbeitsumfeld hat, dass er ordentlich seine Arbeit machen kann und auch zufrieden nach Hause gehen kann. Und bei uns ist auch nicht jeder Tag gleich. Und auch es gibt auch immer mal kritische Gespräche, keine Frage. Und auch nicht jeder passt ins Team. Aber wenn ich so an 90-95% denke, muss ich sagen, freue ich mich einfach. Und das ist etwas, auch das musste ich mir aufbauen die letzten 10-12 Jahre. Weil wenn du andere Bäckereien, andere Unternehmen übernimmst, die Mitarbeiter in den anderen Unternehmen, die haben sich niemals ausgesucht, mit dir zu arbeiten.
Ja.
Und wenn du es jetzt auf die Spitze treiben willst, die wurden verkauft. Und je nachdem, wie unterschiedlich die Unternehmenskultur war vorher, wie unterschiedlich die Chefs agiert haben oder Chefinnen, umso schwerer kann es dann auch für die Mitarbeiter sein. Und nur weil ich sage, ich komme gut mit mir selber klar und viele wohl auch, heißt es ja nicht, dass das auf alle zutrifft. Und so habe ich wirklich gelernt, dass immer wenn ich eine Bäckerei übernommen habe, habe ich dann umgedacht. Da habe ich gesagt, ich muss mich bewerben bei den Mitarbeitern. So, wenn du hingehst und mit diesem Mindset sagst, hiermit bewerbe ich mich als Mensch, als Unternehmer und auch als Unternehmen bei Ihnen, so und so machen wir es. Das und das machen wir nicht. Das sind auch No-Gos. Da bin ich sehr, sehr klar. Dann haben die Menschen die Chance, selber ein Stück weit zu entscheiden. Ja. Und das darf man nicht außer Acht lassen, dass man da jeden Einzelnen abholt. Klappt nicht bei jedem, ne? Aber, aber wenn du eine klare Linie hast, eine ehrliche Linie und straight bist, dann bin ich zumindest immer gut damit gefahren.
Was sind so Sachen, wo du jetzt sagst, das gehört zum Kern deiner Bewerbung? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Beziehungsweise du hast gesagt, du bist sehr klar in Dingen, die nicht gehen. Was ist so ein No-Go, was sich in den ganzen Übernahmen rausgestellt hat, wo du sagst, das geht nicht?
Ehrliche, offene Kommunikation. Das ist so, das trifft es, denke ich, am wichtigsten, am besten. Wenn etwas nicht passt auf beiden Seiten, dann muss man das ansprechen und nicht in sich reinfressen oder irgendwie blöd werden, sondern sagen, so und so ist das. Wir können das irgendwie ändern. Das müssen wir aber zusammen machen. Und dazu gehört aber auch, dass die Regeln transparent sind. Und machen wir ein Beispiel, um das greifbar zu machen. Wir haben in der Backstube, stempelt man ein und aus. Ne? Ja. Arbeitszeiten, das hatte was mit Zeiterfassung, Arbeitszeitgesetz zu tun und Nachtschichten, die berechnet werden. Also vom Gesetzgeber auch so gefordert. Und ich hatte immer das Problem, dass Leute, die sollten um 3 Uhr morgens anfangen und dann waren sie 10 nach 3 da oder 5 nach 3 oder 15 nach 3. Das bedeutet aber, wenn jemand zu spät kommt, dann das ist alles sehr, sehr eng getaktet. Dann haben die Kollegen schon Angst, ist etwas passiert mit dem Kollegen oder der Kollegin? Ja, und vielleicht hat die einen Unfall gehabt oder was ist da los? Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, Mist, wenn die verschlafen hat oder einfach nicht kommt, dann müssen wir jetzt hier ganz schnell umdisponieren, sonst wird es eng.
Ja.
So, und wenn jemand wirklich eine Minute zu spät ist, fängt man schon an nachzudenken. Dann habe ich die Uhr umgestellt, die Zeiterfassung, habe gesagt, pass auf, die Uhr misst nur noch im halben Stundentakt. Das heißt, wenn du eine Minute zu spät einstempelst, zählt erst eine halbe Stunde später.
Okay.
So, das ist etwas, das musst du klar kommunizieren. Und von da an war das kein Problem mehr. Die Leute waren alle 5 Minuten vorher da. So.
Ja.
Und weil sie gesagt haben, ja, und aber es war, dass die Resonanz war, danke Chef. Seitdem haben wir es einfacher. So, weil es der, auch der innere Schweinehund so ein bisschen, ne? Und da sind so Kleinigkeiten. Keine Ahnung, ob das rechtlich alles, ob das so richtig ist oder so. Aber mir ist wichtig, wenn jemand bei uns anfängt, der kennt die Regeln, der weiß das.
Ja.
Und dann kann er selber entscheiden, ob der sich an die Regeln halten möchte oder nicht. Und wenn, dann hat er ein gutes Leben. Wird respektiert, hat Spaß, dann klappt das. Und wenn nicht, dann passt, dann wird es sowieso nicht funktionieren.
Ja. Aber das ist ja auch genau richtig so. Also am Ende, es gibt halt Spielregeln, an die sollte man sich halten. Und oberste Spielregel sollte halt sein, schade nicht deinen Kollegen, schade nicht dem Unternehmen, sondern wir sind ein Team, wir sind zusammengestellt worden, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, damit es uns auch als Mitarbeitern gut geht, weil geht es dem Unternehmen gut, geht es den Mitarbeitern gut. Relativ einfache Gleichung. Wenn du ein, zwei hast, die halt eben aus dem Raster rausfallen, die glauben, sie haben jetzt eine sehr exponierte Stellung und sie werden der oder die beste Mitarbeiterin im Haus und das alle anderen spüren lassen und sich Dinge rausnehmen, die ihnen nicht zustehen, dann passen die schlicht und ergreifend nicht ins Team. Das ist halt so, weil am Ende geht die Produktivität, die Motivation, die Zufriedenheit von allen anderen in den Keller. Das willst du halt nicht.
Das ist, genau, genau das ist so. Und es ist auch, wenn du, wir haben bei uns, nehmen wir das Beispiel Krankenstand. Wir haben bei uns einen Krankenstand in Backstube Logistik von 0,93%. Nicht mal 1%. Das sind umgerechnet im Durchschnitt 2,5 Tage pro Jahr. Das bedeutet, wenn jemand eine Woche ausfällt, weil er eine Knie-OP hat oder irgendwas, ja, oder zwei Wochen, dann kannst du umrechnen, wie viele andere Mitarbeiter nichts haben und durchziehen. Ja. Und das heißt nicht, dass wir bei uns nicht mal ein Schnüpferli haben oder so. Aber es ist was anderes, wenn du ein gewisses Pflichtbewusstsein hast, mhm, und sagst, naja, trinke ich vielleicht jetzt mal etwas weniger, weil ich muss nachher oder morgen arbeiten. Ja. Nicht, dass ich ausfalle, weil meine Kollegen müssen dann mitarbeiten, ja, für mich.
Ja. Ja.
Und dieses Pflichtbewusstsein ist wirklich groß. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt nur dem Unternehmen gegenüber ist, sondern wirklich den Kollegen und auch der Sache einfach. Mhm. Weil wir produzieren Brot und Wasser. Brot ist eines der essentiellsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Und wenn du das produzierst, dann hast du irgendwie, macht das was mit dir. Du weißt, du tust etwas Wichtiges. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt etwas. Und ich glaube, das ist einfach so ein Gedankending. Mhm. So, also.
Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele, zum einen das Bäckerhandwerk verteufeln, weil ich muss um 3 Uhr aufstehen oder noch früher und dann in der Backstube sein. Und es macht ja auch Sinn, wenn ich morgens um 6.30 Uhr irgendwie als Kunde meine Sachen haben möchte auf dem Weg zur Arbeit, dann muss die irgendjemand vorher gefertigt haben. Auf der anderen Seite erlebe ich das über Social Media ganz stark, dass viele dieses Bäckerhandwerk so ein bisschen romantisieren, sage ich mal. Ja? Und ich backe mir zu Hause ein Brot. Und wie sieht die Realität tatsächlich aus?
Ganz anders und viel besser.
Okay.
Also da das von erstmal das Romantisieren. Es ist total toll, dass Menschen sich damit beschäftigen, was sie essen.
Mhm. Ja.
Das ist eine tolle Entwicklung, weil davon profitieren wir als Handwerksbetrieb, wo wir uns auch große Gedanken machen.
Ja.
Wie stellen wir etwas her? Welche Rohstoff verwenden wir? Weil sonst könnte man auch irgendwo zu Aldi gehen und da das Brötchen aus dem Brötchenknast ziehen. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, dass Leute selber diese Erfahrung machen. Und wie viele Anfragen wir bekommen auf Sauerteige. Mhm. Wir haben jetzt Sauerteig nach Portugal geschickt, Sauerteig nach England. Da ist Stollen nach Australien gegangen. Also die Menschen weltweit, nicht nur hier in Deutschland, hier ist auch ein Hype, aber weltweit möchten die Menschen sich damit beschäftigen. Und das ist erstmal total super. Hast du schon mal selber Brot gebacken?
lass mich überlegen. Ich glaube tatsächlich Brot noch nicht. Ich habe ja einmal, glaube ich, Brötchen, Baguette gemacht. Ansonsten Hefezopf. Aber Brot im klassischen Sinne mit Sauerteig, nein.
Ja gut, aber dann hast du auch schon deine ersten Erfahrungen gesammelt.
Habe ich.
Aber bin immer dankbar, wenn es Leute machen und probieren. Ich motiviere auch jeden dazu, weil dann merken erstmal, wie viel Arbeit es ist. Klar bin ich dann stolz, dass ich etwas geschaffen habe, aber meistens schmeckt es nicht so gut wie bei einem guten Bäcker.
Ja.
Und die Arbeit und die Zeit und die Energie für den Ofen, für ein Brot. Und also es macht in vieler Hinsicht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja.
Aber dafür, dass man ein Gefühl dafür bekommt und eine Wertschätzung, dafür ist es unbezahlbar. Das ist, also jeder, der das hier hört, sollte mal Brot backen zu Hause.
Ja, voll, absolut. Und vor allem, ich persönlich würde das aus dem Aspekt Wertschätzung sehen. Tatsächlich höre ich immer wieder auch mal, boah, das Brot, das kostet jetzt, I don't know, 5 €, 6 € oder mehr, je nachdem wie groß. Das ist richtig teuer geworden. Ich backe das jetzt selber. Und dann denke ich mir, ja, das kannst du machen, aber du brauchst ja die Form irgendwo. Du brauchst einen guten Ofen, haben die meisten zu Hause. Du brauchst die Energie dafür, ein Brot, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, 3/4 Stunde Backzeit, irgendwie so.
230 Grad.
Genau, Ofen, also über fast eine Stunde.
Kannst viele Waschmaschinen für waschen.
Viel Energie, die da reingeht. Die Rohstoffe musst du ja auch kaufen. Ja, du brauchst ja auch ein Kilo Mehl, du brauchst einen Sauerteig. Ja. Wenn du den nicht irgendwo aus der Drogerie holst du den vielleicht beim Bäcker, wenn er dir den verkauft, kostet auch. Also so die Ersparnis von vielleicht, wenn du es auf 1 € runterbrichst, 1 €, dann kostet dich das Brot 4 € statt 5 €, aber du hast dafür so viel Zeit
aufwenden. Ja, die Arbeitszeit hast du noch nicht mit drin.
Genau.
Du musst ja 3 Tage rechnen.
Ja, siehst du?
Na, du musst ja erstmal die Vorteige ansetzen, Sauerteig ansetzen, bist 3 Tage damit beschäftigt, ja, bis du ein Brot am Ende aus dem Ofen holst. Ja. Nicht 3 mal 24 Stunden, ne? Aber
ja, man muss so immer wieder anfangen.
Ja.
Also unter dem Aspekt Wertschätzung ist es sehr viel wert.
Ja. Also daher unter der Prämisse finde ich das total cool. Mhm. Jetzt zum Thema der Beruf des Bäckers wird verteufelt. Das ist falsch. das ist eine uralte Denkweise. So ein bisschen, die Welt ist auch keine Scheibe mehr. War sie noch nie. Aber auch der Beruf des Bäckers war noch nie schlecht.
Ja.
So, also wir haben die geilsten Arbeitszeiten, die man sich vorstellen kann. Weil wenn du in der Nacht arbeitest, klar, du musst dich dran gewöhnen. Mhm. Der Körper, der braucht eine gewisse Zeit, um sich den Rhythmus anzupassen. Und aber du hast Berufsverkehr, Stau, gibt es für dich als Bäcker einfach nicht.
Stimmt.
So, du stehst niemals im Stau, nie. Du hast nie Probleme mit Parkplätzen, weder wenn du nach Hause kommst, noch wenn du zur Arbeit fährst. So, du hast nie Probleme mit privaten Terminen. Der Telekom-Mann kommt zwischen 8 und 18 Uhr, du bist da, wenn du willst. Ja. Du kannst deine Kinder morgens in die Schule bringen, du kannst dann schläfst du ein paar Stunden, dann macht ihr nachmittags noch Hobbys zusammen und dann gehst du halt irgendwann auch mal ins Bett, klar. Mhm. So, aber die meisten von uns, die schlafen mal 3 Stunden hier und dann nochmal 3, 4 Stunden später und haben ein ganz normales Leben. Und da kommt es halt wirklich darauf an, wann du anfängst, weil nicht jeder Posten in einer Bäckerei fängt zur selben Zeit an. Aber unter der Prämisse ist das erstmal total super. So, und ich habe ein großes Problem damit, Menschen, Bäcker, die gewohnt sind, nachts zu arbeiten, eine Tagesschicht zu bekommen. Das ist unmöglich.
Ja,
ja, das ist völlig undenkbar.
Weil sie sich an diese Vorteile so gewöhnt haben, oder
ja,
warum?
Ja. Ja, die einen sagen, ja, das Chef, das funktioniert nicht, weil dann sehe ich meine Frau nicht mehr. So, weil wir uns das so, so arrangiert haben, das passt super. Der andere sagt, Chef, das funktioniert so nicht, weil dann sehe ich meine Frau auf einmal zu oft. So, das gibt es ganz genauso. Ja. Und dann darfst du nicht unterschätzen, es gibt auch Nachtzuschläge. Und diese Nachtzuschläge sind steuerfrei. Und da verdienst du nochmal richtig dazu. Mhm. Und da werde ich mal sagen, warum soll ich eine Arbeit, die ich gerne mache, eine Uhrzeit, die ich total toll finde, nicht mehr machen und ich kriege ja sogar noch mehr Geld dafür, für etwas, was ich sowieso machen würde. Ja. Ja. Und es ist auch, nachts ist einfach alles entspannter und ruhiger.
Ja, das stimmt.
Und wenn die Welt noch schläft, dann ist es wirklich, einen Bäcker aus der Nacht in den Tag zu bekommen, boah, also Kamel und Nadelöhr ist dem näher. Und die Herausforderung ist jetzt wirklich für uns, Leute zu finden, die tagsüber arbeiten wollen. Weil wir haben das meiste in die Tagesschicht gesetzt. Nachts arbeiten bei uns 2, 3 Bäcker.
Wow, das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Und tagsüber passiert die ganze Magie. Mhm. Weil unsere Produkte haben wahnsinnig lange Ruhezeiten. Ich mache mal kurz einen Abschweif.
Ja.
Wenn du ein Brot herstellst, machst du erstmal einen Vorteig. Und dieser Vorteig, der liegt 4 Stunden, 16 Stunden, 24 Stunden. So, und formst du das Brot daraus. Du machst es auf.
Ja.
So, und dann liegt das Brot als Teigling geformt nochmal eine gewisse Zeit.
Ja.
Mindestens eine Stunde, vielleicht aber auch nochmal 24 Stunden. Und dann backst du es nur noch. Das Backen hinten raus, das ist das nicht das Kleinste, aber es ist in dem gesamten Prozess das, was am unkritischsten am Ende ist, von der Herstellung her, hast du einfach so eine riesige Zeitspanne vorab. Das musst du nicht nachts machen. So, das heißt, alle Brote, die du hier siehst, die sind mindestens über 24 Stunden gereift als Teig schon, bevor sie gebacken wurden.
Stark.
Mit Vorteigen und Sauerteigen teilweise 36 Stunden oder noch länger. Mhm. Und damit, das ist wirklich eine coole Sache. Und dadurch arbeiten wir tagsüber. Also 80% bei uns wird tagsüber gemacht. Und nur 20% tatsächlich nachts. Da geht es dann wirklich nur ums Veredeln. Das Füllen der Croissants,
ja,
ne, das Tunken in Schokolade. Weil das Croissant, den Teig herstellen, das Wickeln und so, das machst du morgens und dann rollst du die und dann ruhen die. Wir haben so große, das ist wie so eine Chill-Out-Zone für Teige. das sind so große Gärschränke, wo dann Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch ganz in festgelegten Programmen dann ablaufen, weil zu jeder Reifestufe des Produkts braucht es eine andere Temperatur und eine andere Luftfeuchtigkeit, damit das Gebäck, das Croissant zum Beispiel oder der Butterknoten oder das Brot genau das bekommt, was es braucht. Du kannst dir so ein bisschen wie so ein leichtes Dampfbad vorstellen. Mhm. So. Und da liegen dann die Teige einfach so über den Tag hinweg und lassen sich's gut gehen. Und dann kommt abends der Bäcker und dann sind die bereit, gebacken zu werden. Und dann haben sie auch die richtige Gare, wenn du schon mal einen Hefezopf gemacht hast, hast du auch erlebt, der ist größer geworden, wenn du ihn hast liegen lassen.
Natürlich.
Ja. Und du hast ihn ja nicht die ganze Zeit besungen oder sonst was, sondern das hat er ganz von alleine gemacht. Mhm. War ein bisschen warm und ein bisschen schön zugedeckt vielleicht. Und genau das passiert dann halt auch. Und das ist alles computergesteuert, damit das vom Timing her passt.
Ja.
Und kommt der Bäckermeister und schaut rein und dann lachen ihn halt die ganzen Teiglinge schon an, sagen, wir sind jetzt bereit, gebacken zu werden. Schieb uns in den Ofen. Dann geht's los.
Stark.
Ja, und das ist, vielleicht sprechen wir auch noch über Technik später, dem vorweg gegeben, wir haben eine wahnsinnig gute Technik in der Backstube. Ist auch für unsere Größe Luxus in vielen Bereichen, aber wir haben sehr viel, also fast alles ist computergesteuert, auch sehr viel vernetzt und dadurch werden die Arbeitsabläufe vereinfacht und dadurch kriegst du halt auf natürliche Art und Weise ohne Hilfsstoffe einfach einen natürlichen Prozess trotzdem gesteuert, sodass er reproduzierbar ist, dass du eine Betriebssicherheit hast.
Wie kann ich mir das vorstellen? Weil, also ich kenne jetzt, okay, würde sagen, ich habe vielleicht einen Mischer, ich habe eine Knetmaschine irgendwie, dann eine Maschine, die mir die Teiglinge formt, im Fall von Brötchen, und dann den Ofen. Ja. Ist es so, dass die miteinander kommunizieren oder wie ist es grundsätzlich zu verstehen?
Das ist im Grunde schon ein ordentliches Setup. Ich gebe dir ein paar Details dazu.
Gerne.
Das fängt schon an bei den Silos, wo du halt das Mehl bekommst. Und das, also wir bekommen viel Mehl.
Ja.
Wir backen auch viel. Und überall in der Backstube, in den Silos, in den Kühlhäusern sind Temperaturmesser. So, weil Temperatur ist unendlich wichtig, wenn es ums Backen geht. Und da kannst du echt viel Mist machen, wenn du es nicht einhältst. Temperatur und Zeit, das sind ganz entscheidende Parameter. Und wenn ich jetzt als Teigmacher, so heißt der Posten bei uns, da bin, habe ich einen Touchscreen und sage, ich mache jetzt zum Beispiel das Tessiner oder das französische Landbrot. Ich möchte da den Teig machen. Und dann sagt dir das Touchscreen, der Computer ganz klar, pass auf, dann brauchst du da so und so viel Mehl aus dem Silo, so und so viel Vorteig. Und die ganzen Waagen, wir haben das Silomehl wird verwogen, wir haben so eine Waage, wo wir mit dem Bottich drauf fahren können, wo den Knetbottich, eine Bodenwaage, eine Tischwaage und die sind alle miteinander vernetzt. Und du kannst, wenn du die einzelnen Zutaten dann abwiegst, zum Beispiel auch Salz, ganz beliebtes Thema mit dem Salz, hast du so ein Spektrum, wenn du jetzt 100 Gramm Salz beigeben musst, dann muss es zwischen 95 Gramm und 105 Gramm sein, als Beispiel. So, und wenn du da drüber oder da drunter bist, wird es nicht freigegeben. Dann kannst du gar nicht weiter wiegen.
Ah, okay.
So, und somit, und da wir nicht immer dieselbe Menge herstellen, ist jeden Tag die Menge unterschiedlich. Wir produzieren ja so, wie es gebraucht wird und nicht einfach mal auf gut Glück. Nicht chargenweise in dem Sinne. Und dadurch ist es sehr, sehr einfach, die Rezepturen zu verwiegen. Und dann hast du alles im Knetbottich und die sind so groß, so 1,20 Meter im Durchmesser, ein bisschen größer. Die werden dann in den Kneter, die Mischmaschine in den Kneter geschoben und da ist auch wieder ein Temperaturmesser drin. Und das Wasser für den Teig, im Teig kommt auch Wasser meistens, wird erst im Kneter in das zum Mehl dazugegeben. Weil über das Wasser steuerst du die Temperatur.
Ja.
Wir haben bereits jetzt die Temperatur der einzelnen Zutaten. Wir haben die Temperatur vom Mehl, die wurde gemessen im Silo. Mhm. Wir haben die Temperatur vom Vorteig, die wurde zum Beispiel aus Kühlhaus gemessen, wo der drin gelagert wurde. Dann haben wir die anderen Komponenten, das Salz zum Beispiel, was in der Backstube gelagert ist, die Raumtemperatur der Backstube. Und all diese Temperaturen werden zusammengerechnet und gewichtet, je nachdem, wie viel da drin ist. Und dann berechnet das System, welche Temperatur dann die 80 Liter Wasser haben müssen zum Beispiel. Und die werden erst dann perfekt temperiert in den Kneter gegeben, kurz vor dem Knetvorgang. Und der Kneter fängt dann auch direkt richtig an mit dem Programm. Der weiß, okay, ich bin jetzt hier der Kneter Nummer 3 und in mir ist jetzt der Teig vom französischen Landbrot. So, und dann weiß er genau, wie schnell er kneten muss, in welche Richtung. Und weil so ein Kneter ist auch nicht so ganz, wie man das zu Hause kennt. Da ist schon echt viel Technik drin. Und die müssen halt auch große Massen bewegen.
Ja.
Kostet 250.000. So anfangs.
Wirklich?
Bereich.
Ein so ein Kneter?
Ja. In der Bäckerei ist alles echt teuer.
Okay, also
das heißt,
teurer als eine Haushaltsmaschine. Logo, hätte ich jetzt mitgerechnet. Aber so teuer im Leben nicht.
Ja, finde ich auch nicht gut.
Ja, offensichtlich.
So, und der Knetarm, der liegt bei 12.000 Euro. Und wenn der einen Riss hat oder so, kannst du ihn wegtun. Ist vorbei. So, und und während des Knetprozesses wird auch die ganze Zeit die Temperatur gemessen. Und manche Teige brauchen eine Temperatur so 28, 29 Grad, 30 Grad vielleicht. Manche Teige brauchen eher 24 Grad, zum Beispiel Brötchen. Und wenn die zu warm sind, dann werden die Brötchen später Mist. Die sehen nicht gut aus, die sind flach. Das ist, weil der Teig einfach zu stark abgebaut hat. Da war schon, der war zu warm und da war schon zu viel Party drin.
Okay.
Ja. Weil da sind ja Hefen drin und die haben dann schon losgelegt und dann kommt hinten raus nicht mehr viel, weil dann sind die erschöpft.
Okay.
So, und du möchtst halt die Party nicht im Knete haben, du möchtest die Party im Ofen haben.
Ja.
Und so eine Hefe kann nur einmal Party. Okay. Das ist ein bisschen das.
Ist dann erschöpft.
Das ist erschöpft, ne? Ich meine, kennst du von dir und mir? Kennen wir auch, ne? Das ist, so. Und von da aus gibt es dann die Möglichkeit, du hebst den Teig, sagen wir mal 120 Kilo Teig, das ist auch Gewicht, entweder manuell aus dem Bottich. Das ist echt eine Knochenarbeit, weil das immer so über.
War. Ja, nicht gut. Ja.
Nee? Und wir haben aber Hebekipper. Mhm. Da fährst du an den Bottich rein. Das ist wie so ein Aufzug, der fährt ihn dann hoch und dann kippt er.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Teil, der Zeit. Wir haben jetzt die Temperaturen, jetzt kommt die Zeit. Und damit der Teig die Ruhe hat, um sich zu entwickeln, der darf nicht so gestresst sein. Dann muss er einfach mal eine halbe Stunde noch mal in dem Bottich rumliegen und einfach ein bisschen chillen, bevor der dann weiter verarbeitet wird. Und die Hebekipper sind vernetzt mit dem Kneter. Und die arbeiten nicht, solange diese halbe Stunde nicht abgelaufen ist. Okay. Und dann hast du die Möglichkeit, dann kannst du selber entscheiden, möchte ich jetzt 120 Kilo rausheben und auf den Tisch werfen oder warte ich noch die 5 Minuten oder 10 Minuten?
Ja.
Und mein innerer Schweinhund ist stark genug zu sagen, ich warte und ich halte mich an den Prozess. So, und von da an wird es dann hast du den Teig auf dem Tisch, dann wird der Teig geformt und dann liegt er nochmal und wird dann am nächsten Tag gebacken. Und das ist so der Ablauf und auch die Backöfen sind natürlich vernetzt. Die wissen, welches Programm wir haben, wann gebe ich Wasserdampf zu, wann verändere ich die Temperaturen und das ist sehr, sehr hohe Technik auch. Und da geht es halt auch darum, Prozesssicherheit zu haben. Das bedeutet, du möchtest möglichst viele Fehler grundsätzlich ausmerzen. Handlingsfehler oder sonst was. Damit, wenn du siehst, irgendwas ist nicht gut gewesen, dass du weißt, okay, von diesen möglichen 100 Fehlern sind 90 schon abgehakt, weil das ist durch einen Prozess sichergestellt. Und dann ist es einfach, es herauszufinden. Und so zum Beispiel, selbst wenn du die Tür beim Backofen aufmachst oder das Brot zu früh rausholst oder zu lange drin lässt, wird alles gemessen. Dann kannst du nachgucken im Protokoll. Ah, okay, das Brot ist zu hell. Das liegt dann wohl daran, da war der Bäcker ein bisschen ungeduldig und hat das dann früher rausgeholt. Mhm. Und dann weißt du, okay, dann brauchst du nicht irgendwo nach anderen Fehlern suchen, sondern dann weißt du, okay, da ist er. Und so ist dann die Vernetzung. Und dann geht es natürlich in die Logistik. Und in der Logistik haben wir dann auch ein Verteilsystem, wo wir mit Displays verteilen, wo dann der Versandleiter und die Versandmitarbeiter, die kommen dann quasi mit einem ganzen Stapel Broten an und sagen, ich habe jetzt hier 100 Brote, geben das auf dem Touchscreen ein. Und für alle Fachgeschäfte gibt es einen festen Platz. Und dann leuchten darüber Zahlen auf, über jeden Platz. Und das eine Fachgeschäft bekommt 10 Brote, dann leuchtet dann eine 10, das nächste 2 oder 3. Und so muss nicht mit einer Liste durch die Gegend laufen, sondern läuft mit den Broten und verteilt es dann einfach nach den. Ja, das ist basic. Mhm. Es gibt immer noch Betriebe, die das nicht haben. Ich weiß nicht warum. Aber das war einer der guten Investitionen, einer meiner ersten, die ich getätigt habe. Ja. Und wir haben tatsächlich, seitdem wir es übernommen haben, den Umsatz verdreifacht und haben nicht mehr Leute im Versand, aber ein entspannteres Arbeiten.
Geil.
So, und am Anfang war immer die Frage, ja, Chef, müssen wir das haben? Das kostet auch viel Geld. Ja. Und jetzt müssen wir überlegen, was jetzt muss man dabei sein, wenn das System mal ausfällt. Dann ist da die Hölle los.
Das glaube ich gerne. Also die Umstellung dahin ist erstmal ein Thema, was für uns Führungskräfte die Kommunikation ist.
Ja.
Aber wenn es einmal da ist, das dann wieder wegzunehmen, und nur durch einen Ausfall, sehr, sehr ungerne.
Ja. Ja, es funktioniert auch einfach nicht mehr dann.
Nee. Weil klar, keiner weiß dann mehr, wie das mit den Listen funktioniert oder wo kommen die Listen her und überhaupt.
Genau. Das ist das Thema. Und du hast halt auch immer bei uns, wir arbeiten immer unter Zeitdruck. Weil der Fahrer fährt die Läden an, der muss irgendwann losfahren, sonst kommt er zu spät an. Wenn er zu spät ankommt, gibt es keine Brötchen. Und ein Brötchen, was du mittags in den Laden lieferst, das brauchst du auch nicht mehr. Nee. So, und daher, dieser Zeitdruck ist sehr groß. Und wenn du mal überlegst, dass wir jeden Tag um die 80 unterschiedlichen Produkte herstellen und im Laden haben das sind alles frische Produkte, das sind alles mit Zutaten und Rohstoffen, die auch natürlichen Schwankungen unterliegen, dann ist das schon so ein bisschen magisch, wenn du das dann, wenn du im Laden stehst und siehst, geil, hat alles geklappt.
Das ist so, und wenn du dann auch Leute hast, die das kaufen und happy damit sind, das ist krass. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt ihr trotz sorgfältiger Planung Produkte habt, die einfach nicht gekauft wurden, es wird ja wahrscheinlich in den Fachgeschäften immer noch mal ein bisschen was überbleiben. Hm? Wie handhabt ihr das? Wie geht ihr damit um?
Das ist das, was wir Retour nennen. Hm. Zum Glück ist es erheblich weniger geworden seit Corona, weil von den Kunden, von den Konsumenten hat sich das Verständnis geändert. Vorher war die Erwartung da, wenn ich zu einem traditionellen Bäcker gehe, möchte ich abends um 18 Uhr noch eine gewisse Auswahl haben. So, ansonsten komme ich morgen nicht mehr wieder, auch wenn ich dann früher bin. In Corona war eine andere Dankbarkeit da. Und die Leute, die waren auch flexibler. Die haben gesagt, okay, das eine Brot gibt es nicht mehr, nehme ich das andere. Ich bin dankbar, dass ihr da seid. Und dieser Gedanke ist nicht zu 100% geblieben. So, aber ein Teil davon ist noch da und dadurch sind wir auch mutiger, dass wir sagen, nee, das gibt's nicht mehr. Dann ist es halt weg. Und ohne, dass wir abgestraft werden. Und dadurch ist es wirklich halt konsumentengesteuert gewesen oder immer noch. Aber das konnten wir verbessern. Aber ich glaube, alle Betriebe zum Glück. Und dann geht's wo es verwertet, Biomasse.
Ja.
Wo es verwehrt wird, energetisch aufbereitet wird. Mhm. Genau.
Okay.
So, und Snacks und Sahnesachen und so leider nicht.
Okay, ja, so. Das macht keinen Sinn. Aber was ist zum Beispiel, es gibt ja auch so einen Anbieter Too Good To Go. Mhm. Habt ihr das mal getestet? Ist das ein Modell für euch?
Ja, haben wir getestet. Mhm. Wir waren einer der ersten, quasi Pilotprojekt gewesen damals. Der Gedanke ist gut, die Praxis hat ihre Schwächen. Du musst dir das so vorstellen. Du bist um 18 Uhr, stehst du vorm Laden. Der Laden schließt um 18.30 Uhr. Und du guckst auf die App und wartest und sagst, und das Brot, was jetzt da 5 Euro kostet, jetzt warte ich eine Minute, jetzt ist es nur noch 2 Euro wert. Mhm. Jetzt erklär du mir, okay, wie kann ein Produkt innerhalb von einer Minute den Wert mehr als halbieren? Mhm. Also das Produkt ist nicht weniger wert dadurch.
Nee,
das also nicht. Es ist nicht. Also
du meinst quasi, dass das System an sich insofern die Schwäche hat, dass man damit nicht den Ausschuss verringert. Ja, also das ja. War ja der Hintergedanke, A, es werden keine Lebensmittel weggeworfen, weil das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist.
Das ist der richtige Gedanke.
Das ist das Schlimmste, was passieren kann, du wirfst Lebensmittel weg. Ja. Und der andere ist, du hilfst vielleicht mit günstigeren Preisen Leuten, die sich das schlicht und ergreifend nicht leisten können. Ja, mhm. Auch die gibt es bei aller Wertschätzung dem Handwerk gegenüber. Mhm. Muss es seinen Preis kosten, kann sich nicht jeder leisten. Mhm. Okay. Und dass du halt, ja, vielleicht hat es da wirklich seine Schwächen, dass dann die Leute, die ja mit der Intention zum Bäcker gehen, ich kaufe mir jetzt ein Brot, ich kaufe mir jetzt Brötchen, mhm. was auch immer, dann eher warten, okay, ich warte jetzt noch 3 Minuten.
Ja.
Und dann nehme ich das. Ja. Das verstehe ich.
Das ist einmal das Thema, weil es spiegelt nicht die Kosten wieder und die Arbeit, die in dem Produkt steckt. Und dann bist du der Meinung, das Brot hat einen Wert von 2 Euro. Und das etabliert sich bei dir. Mein Lieblingsbeispiel, Barilla-Nudeln. Mhm. So. Es gibt jede Woche irgendwo in einem der Supermärkte Barilla im Angebot für 99 Cent. Sonst kosten die 2 Euro, 3 Euro. Wenn du fragst, welchen Wert hat ein Paket Nudeln, Barilla-Nudeln, dann weißt du, es sind 99 Cent. Du würdest es niemals für einen anderen Preis kaufen, weil es sich so eingebrannt mhm. hat. Und so kannst du nachhaltig den Wert von Produkten kaputt machen.
Ja.
Barilla produziert es für einen Bruchteil, die können das, ja. Das ist okay, die verdienen auch mit 99 Cent noch richtig viel Geld. Ja. Das können wir nicht. Also wir verkaufen die Brote nicht teurer, als wir müssen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist einmal der Gedanke, was schwierig ist, wenn Leute sagen, ja, aber das Produkt, das ist es nicht wert, ich kaufe es günstiger. Das ist der erste Gang. Dann, du sprichst eine besondere Art von Kundenklientel an. Das sind oft nicht die Leute, die es sich nicht leisten können, sondern es sind die Leute, die es nicht ausgeben wollen, mhm. sich aber leisten können.
Ja.
Da kommt nicht die alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, die vielleicht irgendwo noch nebenbei arbeitet und wirklich es eng hat, sondern da kommen die Leute, die gut betuchten und Schnäppchenjäger dann.
Okay, ja.
Und da sage ich, ey, Leute, das funktioniert nicht. Du fährst einen Porsche, du hast einen, immer das neueste iPhone und kommst hier mit dem Nerz an und diskutierst dann über den Wert eines Grundnahrungsmittels, eines Produkts. Und da sage ich, die möchte ich nicht unterstützen. Das ist ein Thema. Und die Erfahrung haben wir leider auch gemacht. Nicht ausschließlich. Ne? Wir haben auch viele Studenten gehabt oder so, da wo es vielleicht dann auch wirklich zutrifft. Ne? Ich meine, während des Studiums, du weißt das selber.
Ich selbst erlebt, natürlich,
ne?
Klar.
So. Und klar kaufe ich auch gerne günstig gute Sachen. Ne? So Schnäppchen machen immer mal Spaß. Ja. Aber als konzeptionell ist das schwierig. Und der absolut ausschlaggebende Punkt war gewesen, meine Verkäuferin, die haben echt viel Arbeit. Die müssen abends den Laden, die müssen noch unheimlich viel machen an der Kasse, Kassenabschlag. Die müssen den ganzen Laden aufräumen, die müssen alles reinigen, alles desinfizieren, die müssen auffüllen für den nächsten Tag. So, die haben abends nochmal richtig Stress. Morgens ist Stress, aber abends genauso. Mhm. So, und irgendwann möchte die Verkäuferin ja mal Feierabend haben. Jetzt hast du da Too Good To Go Päckchen gepackt, die liegen da, obwohl du nicht weißt, ob die Leute kommen.
Ja.
Das heißt, das hat dich Zeit gekostet. Du hast Verpackungsmaterial investiert, was da liegt. Und dann wird die Hälfte davon weggegeben zu einem Bruchteil des Preises, obwohl die Kosten identisch sind. Die Verkäuferin bleibt länger dadurch. Sie hatte vorher mehr Arbeit und nachher auch mehr, weil sie das natürlich auch rausgeben muss. Das ist ja diese Transaktion, die kostet auch Zeit. Ja. Und dann packst du am Ende wieder alles aus, was nicht mitgenommen wurde. Und im Endeffekt hatten wir dann den Fall, dass die Verkäuferin eine halbe Stunde länger geblieben ist wegen Too Good To Go. Das bedeutet, sie konnte keinen Feierabend machen, ich muss es bezahlen. Ja. Also das Ganze hat viel mehr Aufwand gebracht, zeitlichen Aufwand, Verpackungsaufwand, Kosten. Und mit dem Ergebnis von auch oft undankbaren Leuten, die dann gesagt haben, nee, ich hätte gerne, was denn in dem Päckchen? Ah, nee, dann nehme ich wieder das andere. Und dann, nee, können wir das nicht noch wechseln? Und da habe ich dann gesagt, ey Leute, das ist,
okay, verstehe ich, ja.
Das ist falsch.
Ja.
Das ist nicht, dann geht zu Aldi, holt euch die Brötchen aus dem Brötchenknast. Und du kennst diese Gitterdinger,
ja, ne? Ja, für den witzigen Namen.
Ja, ja. So, und aber das hat nichts mit Wertschätzung meinen Mitarbeitern gegenüber.
Ja. Also es ist halt auch so ein Stück weit Markenschutz, sage ich mal, oder Schutz dem Handwerk gegenüber und dann auch wieder das Thema Wertschätzung der gegenüber, dass das nicht ausgenutzt wird.
Ja.
Wahrscheinlich würdet ihr, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich habe jetzt gar kein Geld, auch helfen.
Natürlich.
Und machen,
da kommen auch regelmäßig die, wir haben ganz viele auch von den, die Obdachlosenunterkünfte in Düsseldorf. Klar. So, und die kommen auch regelmäßig die Sachen abholen und natürlich, das gehört dazu. Das hat auch was mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun.
Das ist ein sozialer Auftrag.
Ja, es gibt auch in der Altstadt diesen Bus, der dann auch die Lebensmittel rausgibt in Düsseldorf. Ja. So. Klar, die holen alle bei uns ab. Und das ist selbstverständlich, aber das trifft dann aber wirklich die Bedürftigen.
Ja, absolut.
So, und daher grundsätzlich der Gedanke, Lebensmittel zu retten, Lebensmittel nicht zu verschwenden, ist richtig. Keine Frage. Und Too Good To Go hat auch einen tollen Ansatz. In der Praxis funktioniert es für uns zumindest nicht so gut. So die Erfahrung deswegen, das Thema dazu.
Ja, okay, super.
Ja.
Jetzt, du hast zweimal schon den Brötchenknast erwähnt. Das finde ich natürlich auch spannend. Ich erinnere mich noch daran, dass vor wahrscheinlich bald 20 Jahren ungefähr, die ersten Backautomaten bei Aldi eingeführt wurden. Danach ist Lidl mitgezogen mit diesen Backstationen. Mittlerweile hat Aldi das ja auch wieder zurückgebaut. Es gibt ja so ein paar, oder Aldi hat dieses Modell, dass Großbäckereien, sage ich mal, noch keine richtigen Industriekonzerne, die beliefern.
Mhm.
Habt ihr die Angebote auch mal bekommen?
Klar.
Beziehungsweise wie seht ihr das Thema Brot kaufen beim Discounter?
Ja, sollen wir die Frage zurückstellen und wir gehen einmal so ein bisschen differenziert an so Unterschiede, Handwerksbäcker, Industrie, Discounter und
gerne.
Das ist vielleicht besser, damit wir über dasselbe sprechen.
Ja.
Eine Handwerksbäckerei stellt hier in Deutschland am Ort, wo sie es auch verkaufen, die Produkte handwerklich her und nicht in Chargen, nicht in Linienproduktion, um das dann zu frieren. Mhm. Sondern wirklich so wie man sich eine handwerkliche Bäckerei klassisch vorstellt. Mit einem Fachgeschäft oder mit mehreren Fachgeschäften. Wenn wir jetzt über Industrie sprechen, dann sprechen wir über Großproduktion, wo keine Bäcker mehr sind. Das sind Maschinenführer, die irgendwo Start drücken. Und dann wird alles automatisiert am Fließband in 24-Stunden-Schichten durchgeballert.
Ja.
So, und da ist es so, ja, da kommen Lebensmittel raus, die auch den Lebensmittelstandards entsprechen, den europäischen. Mhm. Die bringen dich nicht um, so schnell vielleicht. Das ist okay. Und die haben auch eine Daseinsberechtigung, keine Frage, weil Handwerksbetriebe alleine würden den Markt gar nicht bedienen können. So, du brauchst beides. Und während Corona haben wir auch gemerkt, dass Industrie, Bäckereien, Harry und Co. auch alleine den Markt nicht bedienen können. Da waren die Regale in Supermärkten auch alle leer.
Ja.
So, also daher, diese Koexistenz, die wird respektiert von den Verbänden, weil jeder weiß, man braucht beide. Und die haben beide eine Daseinsberechtigung. Das ist also, deswegen möchte ich es auch gar nicht verteufeln. Es ist nur anders.
Mhm.
Und ein bisschen verteufeln vielleicht.
Ja.
So, und jetzt stell dir Folgendes vor. Du kaufst ein Brötchen aus dem Brötchenknast für, sagen wir mal, was, 25 Cent. So, dieses Brötchen muss dort vor Ort gebacken werden oder heiß gemacht werden, warm gemacht werden. Das heißt, dafür benötigst du vor Ort einen Backofen in der Aldi-Filiale und oder Lidl oder wherever. Dafür benötigt man Energie. Das Ganze steht irgendwo auf gewissen Quadratmetern und du zahlst Miete in meistens teuren Gegenden. Ne? Ja. So, also du hast Mietkosten, du hast Personal, die das da backen, du hast einen Ofen vor Ort. Das sind erstmal Kosten, die du von den 25 Cent schon mal wegstreichen musst.
Ja.
Weil du willst ja wissen, am Ende, was bleibt da übrig? Gut. Dann sind das Teiglinge, die sind schon halb gebacken. Das bedeutet, die sind nicht frisch, sondern die sind angebacken ja. worden, sodass dass das Mehl und das Wasser sich schon verbunden hat und dann passiert damit erstmal nichts. So. Du hast das vom Einzelhandel noch im Kopf, die Kostenstruktur. Jetzt gehen wir zurück. Gehen wir nach in Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland, Rumänien, Bulgarien,
ja.
wo auch viel hergestellt wird. Dort müssen auch Rohstoffe eingekauft werden. Dort stehen riesige Industrieanlagen, die wahnsinnig viel Energie kosten. Dort werden die Brötchen in Reihe hergestellt, angebacken und sind dann heiß. Die kommen dann mit 150 Grad aus dem Backofen. Ja. Dann müssen diese heißen, halbgebackenen Brötchenteiglinge schockgefroren werden, damit die ganz kalt gemacht werden. Damit die nicht trocken werden. Gut, das heißt, ein knallheißes Brötchen frierst du runter auf minus 18 Grad in kürzester Zeit. Energetisch, brauchen wir nicht lange rechnen, ist das absoluter Wahnsinn. Dann wird das Ganze verpackt, erstmal in Folientüten, dann in Kartons. Die Kartons kommen auf Paletten und werden dann nochmal umfoliert. Das heißt, du hast eine wahnsinnige Verpackungsrohstoffverschwendung in diesem ersten Prozess. Jetzt hast du eine tiefgekühlte Palette. Diese tiefgekühlte Palette muss mit Tiefkühl-LKWs aus Nahost hier in das Zentrallager von Lidl, Aldi und Co. gefahren werden. Du hast die ganze Zeit diese Tiefkühlkette, was wahnsinnig viel Energie kostet. Dort werden sie dann nochmal gefroren gelagert, ja. wieder kommissioniert und wieder gefroren in die einzelnen Standorte gefahren. Dort dann ausgepackt, das ganze Material kommt weg, kann nur zum Teil recycelt werden. Und dann wird dieses tiefgefrorene Brötchen, was schon dreimal tot ist, dann noch in meinem Ofen irgendwie versucht, wiederbelebt zu werden.
Ja.
Und du wieder die Energie brauchst, um es wieder hochzupushen. So, und jetzt stell dir diese gesamte Logistik vor. Und jeder einzelne Schritt dazwischen muss ja auch irgendwo noch Geld verdienen.
Ja,
und das bei steigenden Energiekosten. Wir reden noch von den 25 Cent.
Ja.
Dann zieh mal alle Kosten ab und überleg, wie viel Millicent übrig bleiben für die qualitativ hochwertigen Rohstoffe. Da hast du nichts mehr.
Sehr wenig.
Du hast da sehr, sehr wenig noch. Und ich höre oft, das Toastbrot und so oder die Brötchen, das vertrage ich nicht, da kriege ich Bauchschmerzen von. Aber bei euch kann ich das essen. Woran liegt das? Naja, es liegt einmal an den Rohstoffen, an besseren Zutaten und an langer Teigruhe. Und in diesem Prozess, den ich hier genannt habe, da war Teigruhe nirgendwo drin.
Ja.
Die waren zwar als tote, halbgebackene Teiglinge tagelang unterwegs, aber da passiert nichts mit dem Teig mehr. Sie sind tot.
Ja.
So, und das ist etwas, wo man sich dann Gedanken machen muss, wenn etwas relativ günstig schon ist und aber diesen enormen Kostenaufwand hinter sich hatte, in dieser Größenordnung, wie viel Qualität hat dann das, was ich in meinen Körper stecke, nämlich die Zutaten noch?
Naturgemäß sehr wenig.
Ja, und damit das auch überlebt irgendwie, das Produkt, sind halt auch entsprechende Zusatzstoffe mit drin. Und das ist halt etwas, das macht dann doch den Unterschied zum Glück. So, also jetzt haben wir einmal Industrie,
ja.
der großen Produktion und mit Daseinsberechtigung, keine Frage. Dann haben wir das Handwerk, was anders herstellt, was also zumindest wir auch nochmal sehr viel Wert auf diese langen Teigführungen legen, was auch gesünder ist und bekömmlicher. Und dann haben wir aber auch ganz, ganz viele Einzelkämpfer, die mit innovativen Konzepten auf den Markt drängen. Die sagen, ich backe erst ab 10 Uhr morgens und wenn wir ein Brot haben, dann holst du es halt um 16 Uhr nachmittags ab. Früher kriegst du kein Brot bei mir.
Ja.
Oder andere Konzepte. Und die eröffnen neu. Also ja. Ein Bäcker sterben, es gibt eine, klar machen Betriebe zu, aber neue Betriebe, neue Ideen, neue Konzepte kommen auch auf den Markt. Das darf man nie vergessen. So, und diese drei Bereiche haben alle ihre ganz besonderen Herausforderungen. Und am besten kann ich hier natürlich was sagen zu den Handwerksbäckereien.
Natürlich.
Klar. So, und jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage.
Ja. Jetzt muss ich selber nochmal rekonstruieren. Die war tatsächlich genau, wie ihr das seht, quasi den Unterschied zwischen dem Discounter-Bäcker und bei euch, ob ihr da Sorge habt. Ich würde jetzt tatsächlich schon außer Frage sagen nein, oder aus deiner Antwort sagen nein.
Ja, du hattest angesprochen Aldi mit den lokalen Bäckereien. Also, sind wir ehrlich, unternehmerisch können wir von Aldi bestimmt alle was lernen.
Ne? Da sehr, werden, sehr wahrscheinlich auch.
die wissen auch, wie man es macht. Während Corona ging es vielen Bäckereien schlecht. Weil Bäckereien haben nicht nur ihre eigenen Fachgeschäfte, sondern die beliefern teilweise auch Messen oder große Catering-Unternehmen. Und es gab keine Messen. Es gab keine Großaufträge. Ja. Wenn du große Firmen belieferst, wir zum Beispiel beliefern Henkel in Düsseldorf, die hatten einen Bruchteil nur der Mitarbeiter vor Ort. Ne, wegen wir kennen die Zeit noch. So. Und wenn dir einfach bei der diese ganzen Umsätze wegfallen, du hast aber deine Fixkosten, deine Backstube, die weiterlaufen, dann ist das richtig gefährlich für dich als Unternehmen. Und dann kommt Aldi um die Ecke und klopft bei dir an und sagt, pass mal auf, ihr habt freie Kapazitäten, oder? Ja. Ihr braucht Auslastung für die Backstube. Wir bieten euch die Chance, bei uns mit in die Regale zu kommen und uns zu beliefern. Und das hat vielen Betrieben wirklich den Kopf gerettet in dieser Zeit. Und Aldi hatte sich auch verhältnismäßig fair für den Einzelhandel positioniert, auch was Preise angeht Kommunikation und so. Und für Aldi war es halt interessant, ein Markenimage aufzubauen, weil die sagen, wir haben nicht nur die billigen Discount-Sachen mit der entsprechenden Qualität, sondern wir haben auch hier einen lokalen Bäcker, Handwerksbäcker, der mit einem gewissen Sortiment hier präsent ist.
Ja.
Und das ist natürlich, die haben riesig Werbung gemacht mit dem Bäcker. Der Bäcker war das Aushängeschild. So, und das war für die eine riesige Image-Kampagne am Ende. Und für die Bäcker hat es sich auch gut gelohnt. Aber wir kennen den Handel.
Klar.
Ne? Die Verträge wurden dann immer wieder nachverhandelt. Und die Konditionen wurden immer schlechter. Mhm. Und wenn du aber erstmal deine ganze Produktion und deine Logistik darauf ausgelegt hast, dann 50 Aldi-Märkte zu beliefern, dann bist du doch auf einmal abhängig von Aldi.
Hundertprozentig, natürlich. Ja.
Und dann fällt es dir sehr viel schwerer, Nein zu sagen, obwohl es vielleicht nicht mehr so rentabel ist. Und wir hatten das Glück, wir sind nicht darauf angewiesen gewesen. Und damals war es auch so ein bisschen vielleicht eine Stolzsache. dass wir es gesagt haben, wir machen es nicht. Aber die meisten Kollegen, mit denen ich spreche, die es machen, sagen, ja, es ist schwieriger geworden, aber es lohnt sich noch immer. Und ich meine, es ist auch eine Art von Absatzmarkt, ne?
Natürlich. Spielt auch eine Rolle.
Und die Befürchtung, die bei uns auch viele hatten, dass es image-schädigend ist, seine qualitativ hochwertigen Backwaren bei Aldi im Brötchenknast anzubieten, das ist tatsächlich nicht eingetreten. Also die Betriebe haben jetzt keinen Image-Schaden dadurch erhalten oder die irgendwie schlechter gestellt dadurch. Da hat Aldi, glaube ich, einen sehr guten, sehr starken Marktauftritt.
Das denke ich schon auch. Also muss man sagen. Und also so wie ich dich jetzt erlebt habe und was ich mal raushöre, ist ja auch, dass das Thema Stolz eine Rolle spielt. Ja. Ihr seid stolz auf das, was ihr tut, auf die Produkte, was ihr mit euren Händen geschaffen habt. Dass dann das nicht kaputt gemacht wird durch einen Discounter, ist ja noch umso besser. Ja. Was spielt dieses Thema Stolz bei euch für eine Rolle?
Lebensinhalt einfach. Es ist, wenn du handwerklich, aber hast du schon mal was geschreinert, getischlert, so, hast du was gebaut? Wenn du
ja, also vielleicht nicht in diesem klassischen Sinne, aber handwerklich doch schon ein bisschen was gemacht, ein paar Wohnungen und Häuser renoviert. Also wenn wir das im weitesten Sinne dazu zählen wollen, dann ja.
So, und am Ende hast du was gesehen, das steht da und es sieht gut aus. Du bist stolz darauf. Also du bist stolz auf das, was du geschaffen hast. Ich meine, guck dir an, was du hier hast.
Ja.
Da kannst du stolz drauf sein.
Ja.
So. Und so ist es bei uns auch und das jeden Tag. Und das ist, das macht bei uns den, den Sinn der Arbeit, den Sinn des Lebens irgendwo auch ein bisschen mit aus, dass du einmal weißt, du bist wichtig. Das bedeutet, ohne dich fehlt etwas. Es fehlt Brot, es oder im Verkauf, wenn die Kunden nicht bedient, da bleibt eine Lücke. Wenn du nicht da bist, ist einfach eine Lücke da. Man merkt, dass du fehlst. Und dieses Gefühl, wichtig zu sein, gebraucht zu sein, ist, finde ich, essentiell fürs Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann stellst du ein Produkt her. Ist ja nicht so, dass wir Zigaretten produzieren, sondern wir produzieren das Grundnahrungsmittel schlechthin.
Ja.
Und das ist, das heißt nicht nur, dass du gebraucht wirst, sondern du stellst etwas her, was einen unheimlichen Mehrwert bietet für die Menschen. Und das ist ein tolles Gefühl als solches. Und wenn es dann noch schmeckt, noch zusätzlichen Genuss hat, so eine Sahnetorte, man könnte auch mal ohne eine Sahnetorte auskommen oder ohne Schokoladencroissant, ne? So, aber das ist natürlich auch einfach lecker.
Ja.
So, und dann machst du Menschen glücklich. Und das ist etwas, wenn ich im Rettungsdienst damals gearbeitet habe, waren die Menschen meistens auch glücklich, wo wir gekommen sind. So, wo ich beim Anwalt gearbeitet habe, waren die nicht immer glücklich.
Nee. Nee.
Die hatten meistens Probleme.
Die
Probleme
eine Seite waren ja, die andere nicht.
Ja, so. Und daher, das war so das Thema. Es ist eine unheimlich sinnstiftende, glücklich machende Tätigkeit. In der Backstube sowieso, aber im Verkauf. Das unterschätzen viele Menschen. Diese Interaktion mit anderen Menschen, und wenn es nur über die Theke ist, die ist so wertvoll. Während Corona haben wir das gemerkt. Bäckereien waren eine der wenigen Branchen oder Geschäfte, die offen gehabt haben. Das heißt, die Leute sind zu uns gekommen, die Menschen einfach, um Menschen zu treffen, treffen zu dürfen, sich auszutauschen und dankbar zu sein, dass wir da sind. Und in einer Zeit, in einer Welt, wo es immer digitaler wird und alles nur über Teams-Meetings und man sich weniger trifft und da ist dieser zwischenmenschliche Kontakt was wirklich Wertvolles. Und ich glaube, das ist auch tief in uns Menschen verankert, dass wir das benötigen. Wir brauchen das. Wir sind Herdentiere.
Ja.
Und wir können nicht in der Kammer sitzen und von da aus alles machen. Das ist wahnsinnig. Und deswegen ist auch der Verkauf eine unheimlich bereichernde Tätigkeit, finde ich. Und klar, du hast auch mal Kunden, die blöd sind.
Ja, gehört dazu.
Gehört dazu. Und ein Kunde, der blöd ist, der kann ja auch den ganzen Tag verderben. Ja. Das gehört auch zu der Wahrheit. Ne?
Aber auf der anderen Seite, der eine Kunde, der reinkommt und dich anlächelt und freundlich ist, genauso macht er auch den Tag aus.
Das ist so toll. Das ist, und du bist halt, du bekommst halt am Tag dann 100, 200 Mal ein Feedback einfach, eine Interaktion. Ja. Und wenn du lächelst und jemand anders lächelt dich zurück, dann macht das dann mit dir. Das sind Endorphine, das ist toll. Ja. Und wenn du dann ein Produkt verkaufst, was du gut findest, wo du hinterstehst, dann bist du auch stolz. Und meine Verkäuferinnen dürfen auch alle, wenn ein Produkt nicht schön ist und die sagen, nee, das möchte ich nicht verkaufen, dann tun die das raus. Ja, wenn da ein Berliner ist, wo der Guss nicht ordentlich ist, dann tun die ihn raus. Sagen, nee, das mache ich nicht. Das geht gegen meinen Stolz.
Ja, okay.
Also, das müssen die, das sollen die, das dürfen die. Und das ist unheimlich bereichernd. Und wenn du überlegst, wir arbeiten sehr viel mit Technik. Grundsätzlich bin ich der Meinung, ein Mensch sollte nicht eine Arbeit machen, die eine Maschine machen kann, weil der Mensch einfach zu wertvoll ist. Und nehmen wir den Hebekipper. Ein Mensch sollte sich nicht da kaputt buckeln. Dafür gibt es eine Maschine.
Ja.
So, das muss nicht sein. Und wenn du das jetzt weiter treibst, in Richtung KI gehst, das ist für uns auch natürlich immer ein Thema. KI backt dir kein Brot. Aber zum Beispiel Bestellvorhersage. Wie viele Brote benötige ich an einem Dienstag in dem und dem Fachgeschäft? wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet. Und da gibt es schon seit vielen Jahren Softwarelösungen für, die halt, ja, wie viel KI da jetzt drinsteckt, das nochmal hingestellt, auf jeden Fall aber mit technisch hinterlegt, dann berechnen, okay, an dem Dienstag sind noch Schulferien und so weiter, da braucht dieser Standort erheblich weniger, weil das direkt neben der Schule war. Ein anderer Standort braucht da mehr. Und so kannst du halt auch dafür kannst du die Technik nutzen, nennen wir es KI meinetwegen, wie sie dich unterstützt, wirklich sehr zielgerichtet herzustellen, um immer genug da zu haben, aber nicht mehr zu haben, was du am Ende dann in die Retoure nimmst. So, deswegen, du verschwendest dadurch dann halt auch weniger Ressourcen. Und das ist ein ganz großes Ding. Dann arbeiten wir natürlich im Berufsalltag, im Büroalltag sowieso in der Verwaltung sehr viel auch mit ChatGPT einfach. Weil wir haben jetzt beispielsweise, wir haben eine Bank gewechselt. Unsere Hausbank haben wir gewechselt. Und das ist unglaublich, wie viel Arbeit das macht. Du hast diese ganzen SEPA-Lastschriftmandate hinterlegt, wo du einziehst oder wo von dir eingezogen wird. Und das ist und das erstmal auszuwerten. Und du musst ja auch alle anschreiben. Das heißt, die ganzen Krankenkassen, dann die ganzen verschiedenen Kommunen, die bei dir die Steuern einziehen, das halt dann bitte dann von einem anderen Konto einziehen. Und dort haben wir uns alle Daten dann exportieren lassen von der Bank. Und das waren insgesamt irgendwas mit 14.000 Zeilen.
Wow.
Ja, jetzt sollte ein Mensch die durchgucken oder ein Computer oder eine KI.
Ja.
So, da jagst du die KI drüber, sagst, was du haben willst. Und da haben wir dann das so gemacht, dass dann automatisch daraus dann E-Mails und Briefe erzeugt wurden, die dann auch rausgegangen sind, dass an den und dem Kreditor oder Debitor, dass sich das und das ändern wird. Und klar, du hast bestimmt eine Stunde gebraucht, um das dann zu machen, aber 13.000, 14.000 Einzelpositionen durchzugehen.
Eine Stunde.
Ja, und das ist eine dumme Arbeit.
Ja.
Das soll kein Mensch machen.
Nee, nee.
Dafür gibt es die Maschinen für dumme Arbeit. Und so ist es auch, wo ich mir oft Gedanken gemacht habe, wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Weil mir sind meine Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Sie sind das Wichtigste im Unternehmen.
Ja.
Also ohne das, ohne meine Mitarbeiter, meine Teams, da gibt es keine Bäckerei Bema. Und wie ist die Arbeit in der Zukunft und sind die Arbeitsplätze sicher? Sind die erfüllend? Und es gibt ganz viele Branchen, wo ich denke, dort sind die Arbeitsplätze weder erfüllend noch sicher in der Zukunft. Ein Steuerberater zum Beispiel. Weil, wenn ich überlege, dort das Buchen, das sind Arbeiten.
Buchhaltung ist eins der ersten Sachen, die du automatisieren kannst, weil es einfach einer ganz simplen Logik folgt. Ja, das ist festgesetzt. Da ist es nur die Auslegung. Jetzt habe ich eine Rechnung vom Lieferanten A. Bei dem habe ich immer Kartons gekauft. Jetzt liefert der mir auf einmal, weiß ich nicht, weil er das auch kann, irgendwie noch ein Schleifenband dazu. Fällt das in die gleiche Kategorie? Ist das auch ein Handelsprodukt bzw. ein Produkt für die Eigenverpackung, dass da das richtige Konto angesprochen wird? Das ist die einzige Herausforderung.
Ja.
Ansonsten ist Buchhaltung etwas, was massiv automatisiert werden kann und ehrlicherweise, sorry, an alle Buchhalter auch automatisiert werden sollte.
Haben wir bei uns
viel weniger Fehler passiert
vor 3 Jahren.
Ja.
Und weil wir auch immer wieder wiederkehrende Produkte einkaufen und Lieferanten haben. Deswegen bei uns bucht keiner mehr. Also ich habe eine sehr gute Buchhalterin und sie überprüft dann, ob alles richtig gebucht ist. Und das ist auch wichtig und das ist auch notwendig. Aber wiederkehrende Buchungen zu tätigen, das ist Blödsinn.
Nee.
So, und wenn du dann überlegst, wir haben eben über das Erfüllende gesprochen, wenn du eine Arbeit machst, die zeigt, dass du wichtig bist als Mensch, auch wichtig für die Gesellschaft. Wenn du jetzt beispielsweise ein einfacher Buchhalter bist, Buchhalterin, die einfach bucht, einfache Sachen macht oder auch in der Verwaltung irgendwas Einfaches macht, Stadtverwaltung, mein Lieblingsthema, da könnte 80% wahrscheinlich optimiert werden.
Ja.
Naja, dann müsste ich mir die Frage stellen, wie wertvoll ist meine Arbeit, wie wertvoll bin ich und wie zukunftsträchtig ist auch mein Job. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was uns gesellschaftlich noch beschäftigen wird, wo viele Menschen in Sinnkrisen kommen. Also wenn wir jetzt über Burnout sprechen, da kommt noch eine ganz andere Welle auf uns zu, denke ich. Und ja, als Bäcker bist du dann mega entspannt, weil du hast, klar, wir haben technische Entwicklungen, aber wir haben einfach zwei Sachen, die nicht von KI gemacht werden können. Das ist einmal die Prozesse, also die Backwaren herstellen, das Schmecken, das Fühlen, das kann nur unterstützt werden, oder muss immer ein Mensch mit bei sein. Und auch das Verkaufen, das ist etwas, das macht auch nur Spaß mit Menschen.
Das ist ein sehr, sehr gutes fast Schlusswort. Aber ich möchte mal noch wissen, wie siehst du die Zukunft? Ich meine, ein Projekt, das hast du mir am Anfang gesagt, das finde ich persönlich extrem spannend, ist, dass ihr jetzt im Sommer ein eigenes Eiscafé dazu
nehmt. Ja, das stimmt.
Und aufbaut. Das finde ich gut. A, wie spielt das bei euch damit rein? Weil ich meine, Brot und Eis. Also Brot, Grundnahrungsmittel, verstehe ich. Eis, würde ich jetzt sagen, ist nicht zwingend Grundnahrungsmittel, aber ist natürlich ultra spannend. Und wo seht ihr euch in 10 Jahren so?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob 10 Jahre der richtige Horizont ist. In der schnelllebigen Zeit sind es vielleicht 5 Jahre.
Lass mich 5 Jahre nehmen.
Also vielleicht erstmal Eis, um das ein bisschen zu erklären, warum ein Eiscafé. Meine Familie und ich, wir essen einfach gerne Eis.
Ja.
So, das ist grundsätzlich erstmal das Thema. Und da, wo wir wohnen, da haben wir noch keine Eiscafé gefunden, keine Eisdiele, wo uns das Eis schmeckt. Mhm. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, ist halt Geschmackssache, weißt du. Haben wir darüber geredet. Und manche Leute kaufen sich irgendwelche teuren Sachen und tolle Sachen. Ich gönne mir einen Luxus, einen Eiscafé zu machen. Und da machen wir ein schönes Eiscafé, das war in der Nähe von der Schule meiner Kinder. Ja. Da weiß ich schon, wo die sitzen dann nach der Schule immer mit ihren Freunden. Und da stellen wir das Eis auch selber her. Direkt vor Ort, so schön Gläsern. Und dann mit einfachen, guten Zutaten, ehrlichen Rohstoffen, so wie wir halt auch in der Bäckerei arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Traum, den ich auch schon immer hatte, auch weil als Patissier oder auch als Konditor ist das Teil deiner Ausbildung, die Eisherstellung.
Ja.
Ja, und wir haben ganz viele, wir haben insgesamt 26 Lehrlinge bei uns, darunter auch ganz viele Konditoren und Bäcker. Und wenn wir als Unternehmen denen bieten können, dass sie auch Eisproduktion lernen, und zwar auf die handwerkliche Art und Weise, traditionell und ordentlich, dann finde ich das ziemlich cool, weil Ausbildung ist für mich eine der drei Grundpfeiler des Unternehmertums. Und dadurch, das war so der Gedanke der Eisdiele primär. Wenn du, ich hatte ein letztes Gespräch mit einem Banker, der mich fragt, das ist zwar schön, aber was kostet das denn und lohnt sich das dann? Wenn man das Eis mag, was wir herstellen, dann wird sich das vielleicht auch lohnen. Aber im Grunde ist es so, wenn du überlegst, das Brötchen, nehmen wir die seit der Euro-Umstellung, hat sich der Preis eines Brötchens knapp verdoppelt. Ja, das trifft ziemlich genau.
Okay.
So um die 50 Cent liegt es jetzt. Damals waren es 25 Cent, 50 Pfennig.
Ja.
So. Die Kugel Eis hat sich fast vervierfacht, teilweise noch mehr. Die Herstellungskosten und die Rohstoffkosten sind in der Entwicklung identisch gewesen.
Mhm.
Naja, also was soll ich sagen?
Es wird sich alle Voraussicht nach lohnen.
Ich hoffe, aber es muss halt auch schmecken und gut sein und ehrlich sein.
Aber ist es nicht so, dass das eine folgt dem anderen? Wenn du eine gute Qualität an Rohstoffen nimmst, so, ist der erste Schritt. Der zweite ist, diese Rohstoffe vernünftig zusammenzumischen im richtigen Verhältnis. Ja. Unterstelle ich euch, könnt ihr sehr, sehr gut machen. So, dann habt ihr ein Eis, was aller Voraussicht nach schmecken wird, wenn das jetzt nicht sowas ist wie Brokkoli-Eis oder sowas. Wobei auch das keinen
das
Abnehmer
nicht geben.
Aber so ein Klassiker. Ja. Gute Rohstoffe, gute Zusammensetzung.
Gute Maschinen auch.
Gute Maschinen. Gutes Personal, was das verkauft, mit dem Lächeln.
Ja.
Dann kannst du ja fast jeden Preis nehmen, beziehungsweise spielt der eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Ja, wobei das ist so eine Mentalitätssache auch bei mir in der Familie. Auch mein Opa hat schon gesagt, du musst halt den Preis nehmen, den du nehmen musst, den du haben musst. Und einen kleinen Sicherheitspuffer für Jahre wie Corona oder wenn irgendwas mal ist. Aber nicht mehr, weil du willst, wir haben über 90% Stammkunden bei uns. Die kommen jeden Tag oder jeden zweiten oder mindestens einmal die Woche. So, und da musst du einfach ehrlich sein und kannst nicht irgendwelche Höhenflüge haben. Mhm. Und das ist aber auch das, dadurch haben wir auch eine Menge, die wir drehen.
Ja.
So, und wenn die Menge zu klein ist, dann funktioniert das nicht. Und deswegen an dem Standort, ja, du bist eingeladen, wenn er öffnet.
Ich schreibe das auf.
So, und deine Frage, wie sich die Zukunft entwickelt. Ein Ort der Begegnung wird immer wichtiger für unsere Gesellschaft. Und ich erlebe, dass in unseren Cafés Menschen kommen, um sich zu treffen, neue Menschen auch kennenzulernen. Das ist ein Ort der Begegnung, des Genusses. Es ist weniger, dass man sich Kuchen holt und nach Hause geht, wo man vielleicht alleine ist, oder wo, sondern es ist mehr, man geht weg. Man trifft sich auch mit Freunden, nicht zu Hause unbedingt, sondern man trifft sich mit denen im Café. Mhm. Und solche schönen Cafés, solche Orte der Begegnung zu schaffen, denke ich, ist ein großer Mehrwert. Und das wird auch ein Teil der Zukunft sein, auch für Bäckereien, Aufenthaltsqualität zu bringen. Deswegen alle neuen Standorte, die wir machen, sind auch sehr stark mit darauf ausgelegt. Und bestehende, wenn wir können, bauen wir auch entsprechend um. Und ich meine, die ganzen Coffeeshops und anderen Quereinsteiger machen uns das vor. Die Leute, die sitzen da sehr lange, zahlen 5-6 Euro für einen Kaffee und es funktioniert. Bei uns kostet der Kaffee nicht 5 Euro, sondern 2-3 Euro.
Ja.
Leider, aber.
Aber dafür können die Leute auch noch einen zweiten holen.
Dafür holen die Leute einen zweiten, dafür kommen sie auch jeden Tag.
Ja.
Und sind auch dankbar. Und das passt. Es ist okay. So, und dafür erwarten sie aber nicht dann die dreimal gegen den Uhrzeigersinn gedrehte Bohne, bevor sie gemahlen wird.
Ja, und ehrlicherweise, die schmeckt auch nicht zwingend besser.
Nee, das ist so. Das ist so. Und daher, das ist ein ganz wichtiger wichtiger Bereich, wo es in die Zukunft hingeht, denke ich. Und dann, es ist kein Platz mehr wirklich für Mittelmaß. Das heißt, wenn du gerade bei Backwaren, Brot, wenn du da einfach mittelwertige Qualität anbietest oder sogar schlechte Qualität oder vergleichbare Qualität, weil du halt mit Fertigmischungen arbeitest, dann wirst du nicht mehr am Markt existieren. Und diese Marktbereinigung, die haben wir jetzt die letzten 10 Jahre gesehen und Corona war nochmal ein richtiger Katalysator dafür. Das hat wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. Und du musst gute Sachen machen, ehrliche Sachen, gute Sachen machen und das jeden Tag. Weil nur dann die Kunden zu Recht bereit sind, auch einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen. Und ich kriege manchmal, oder wir kriegen immer Feedback, zum Glück auch meistens positives Feedback. Aber wenn Leute etwas kritisieren und eine E-Mail schreiben oder auch mal bei Google eine schlechte Rezession machen, dann sind es zu 90% haben die das ernst gemeint, das ist auch richtig. Da war dann das Brötchen mal zu hell, zu dunkel oder verbrannt. Oder der Käsekuchen hat nicht geschmeckt. Und das nimmst du wahr. Und dann ist aber immer der Tenor, pass auf, wir kommen weiterhin zu euch, wir wollen aber einfach unsere Produkte wieder haben. Dann macht das bitte wieder ordentlich. Ja. Was ist da passiert? Ja. Was ist da schiefgelaufen? Ja, sorry, war ein Lehrling dran, der war falsch abgewogen oder so. Dann ist die Sache erledigt. Aber der Gedanke ist der, wir wollen nicht irgendwas billiger haben oder günstiger oder schlechter, sondern wir wollen bitte die Qualität. Und dann sind wir auch bereit, den Preis zu zahlen. Und ich hoffe, dass es zukünftig auch genug Leute gibt, die das so machen können oder auch bereit sind dafür.
Aber Wahnsinn. Ja, Jan-Patrick, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war unglaublich interessant. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich freue mich auf die Eröffnung vom Eiscafé. Ich freue mich auf das Sortiment, auf dem Wachstum, alles mit begleiten zu dürfen. Und abschließend, einfach die Frage an dich, was würdest du Leuten mitgeben, die sich vielleicht jetzt gerade noch beruflich orientieren wollen?
werdet Bäcker. kommt in die Bäckerbranche, weil sie ist nachhaltig, sie ist ehrlich, sie ist sicher und sie macht einfach verdammt viel Spaß.
Perfekt, das sind doch schöne Schlussworte. Ja. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Danke.
Das war eine weitere spannende Folge von Talking Business Ideas. Vielen Dank fürs Zuhören. Um keine Folge zu verpassen, abonniere unseren Podcast und hinterlasse gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns ungemein weiter. Für mehr Inspiration rund um Business und Mindset, folge Kevin Tötmann auch auf Instagram. Kevin_Tötmann. Bis zum nächsten Mal bei Talking Business Ideas.